Herzlich willkommen beim Business Talk am Kudamm. Unser Gast heute ist Thomas Benden. Er ist Fachanwalt für Erbrecht, zertifizierter Testamentsvollstrecker und zertifizierter Stiftungsberater. Mit ihm sprechen wir über Testamente und vorzeitige Vermögensübertragungen. Herr Benden, schön, Sie wiederzusehen. Herzlich willkommen zurück beim Business Talk am Kudamm.
Guten Morgen, Frau Bechstein, ich grüße Sie.
Wir haben uns bei unserem ersten Interview sehr intensiv über Erbengemeinschaften, Testamente und natürlich auch Streitigkeiten unterhalten. Und heute wollen wir in diesem Thema etwas uns weiter unterhalten und diskutieren. Und natürlich habe ich auch wieder einige spannende Fragen vorbereitet. Im Jahr 2020 haben die Finanzverwaltungen in Deutschland Vermögensübertragungen durch Erbschaften und Schenkungen in Höhe von 84,4 Milliarden Euro veranlagt. Und das entspricht einem Anstieg zum Vorjahr von 5,9%. Hier meine erste Frage: Was sind denn die wichtigsten steuerlichen Regelungen, die bei einem Erbfall eintreten?
Es gilt vom Grundsatz her das Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz. Also im Erbfall gilt das Erbschaftssteuergesetz. Bei Schenkungen zu Lebzeiten, das Schenkungssteuergesetz. Im Grunde sind beide deckungsgleich, also die Regelungsinhalte identisch. In diesem Zusammenhang ist noch von erheblicher Bedeutung auch das Bewertungsgesetz. Das gibt Vorgaben darüber, wie einzelne Vermögensgegenstände der Höhe nach zu bewerten sind, die verschenkt oder vererbt werden, beispielsweise bei Immobilien oder auch bei Unternehmen. Dann regelt das Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz auch die steuerlichen Freibeträge und die Steuersätze. Die Steuerfreibeträge, die schwanken ganz erheblich. Bei Kindern belaufen diese sich auf 400.000 Euro, bei Ehepartnern auf 500.000 Euro, bei Enkelkindern auf 200.000 Euro, wenn Eltern erben auf 100.000 Euro und wenn Geschwister erben und sonstige Leute auf 20.000 Euro. Und die Steuersätze schwanken zwischen 7 und 50%.
Mhm. Das heißt, 7%, wann 50%, wann? Können Sie das so einmal so kurz erklären?
Ja, also 7%, das ist der Steuersatz zum Beispiel, der dann bei den Verwandten in der ersten Steuerklasse anfällt. Das gilt also dann bei Ehegatten und Kindern hauptsächlich. Und 50% ist halt eben dann bei sehr hohen Vermögen, wenn man nicht verwandt ist. Doch beginnt es grundsätzlich mit 30% und ab einer gewissen Größenordnung kippt es dann um auf 50%.
Herr Benden, man sagte mal, um Streitigkeiten bei Erben, bei der ganzen Erbengemeinschaft zu umgehen, sollte man ein Testament aufsetzen. Ist das wirklich immer sinnvoll?
Ein Testament ist eigentlich immer ein Muss, weil wenn kein Testament errichtet wird, gilt die gesetzliche Erbfolge mit der Folge, dass es zumeist auch eine Erbengemeinschaft gibt und man keinen Einfluss mehr darauf nehmen kann, wie sich jeder einzelne Miterbe in der gesetzlichen Erbengemeinschaft verhält. Durch ein Testament kann ich ja letztlich bestimmen, wer denn Erbe wird und auch Auflagen anordnen und sonstige Sachen bestimmen, sodass sich dadurch eigentlich Konfliktpotenzial vermeiden lassen kann.
Herr Benden, wenn Sie zu einem Testament raten, dann lassen Sie uns einmal darüber sprechen, was gibt es denn für formale Anforderungen durch den Gesetzgeber und was würden Sie sagen, sollte durch den Erblasser unbedingt geregelt werden? Gibt es da so ein paar Bullet Points?
Ja, es gibt verschiedene Testamentsformen. Die einfachste ist sicherlich die des handgeschriebenen Testamentes. Das heißt, dass also jeder ein Testament selbst schreiben und unterschreiben kann. Man muss jedoch aufpassen, es gibt mittlerweile die Vorstellung, dass es ausreichend sein könnte, sein Testament im PC einzugeben, auszudrucken und nur zu unterschreiben. Aber das ist nach wie vor weiterhin unwirksam. Ist auch in der Praxis schon häufiger vorgekommen, dass diese Irrevorstellung existierte. Man muss also wirklich von oben bis unten alles selbst schreiben und unterschreiben. Das ist die einfachste Form des Testamentes. Eine besondere Form des Testamentes, des handschriftlichen Testamentes, ist das Ehegattentestament. Da reicht es also aus, wenn ein Ehegatte alles selbst schreibt und unterschreibt und der andere Ehegatte darunter nochmal bestätigt, dass das auch sein Wille ist, handschriftlich, und nochmal selbst unterschreibt. Daneben gibt es natürlich notarielle Testamente, notariellen Erbvertrag oder auch ein Nottestament, wenn es zum Beispiel aus Krankheitsgründen nicht mehr möglich ist, die gesetzlichen Formerfordernisse einzuhalten und das Ableben, der Tod also absehbar ist. Im Testament sollte auf jeden Fall bestimmt und geregelt werden, wer Erbe ist. Es macht eigentlich auch Sinn, immer nur zu sagen, wer Erbe mit welcher Erbquote ist. Und es ist dringend davon abzuraten, zu sagen, ich vererbe meinen Vermögensgegenstand XY an die Person XY. Denn das lässt durchaus großen Diskussionsbedarf anschließend zu, ob das wirklich eine Erbeneinsetzung ist oder eine Vermächtnisaussetzung. Deswegen sollte im Testament auf jeden Fall drinstehen, wer Erbe ist und wenn es kein Alleinerbe ist, wer Erbe zu welcher Quote ist.
Habe ich verstanden. Bei mir kommt jetzt noch die Frage auf, was ist denn der Unterschied zwischen einem Erbe und einem Vermächtnis?
Ein Erbe ist direkter Beteiligter am Nachlass in einer Erbengemeinschaft. Er kann also auch Einfluss nehmen auf die Gestaltung der Nachlassabwicklung. Ein Vermächtnis ist lediglich die Zuweisung eines Vermögensgegenstandes. Derjenige, dem der Vermögensgegenstand zugewiesen ist, hat lediglich einen Anspruch auf Herausgabe und Erfüllung dieses Vermächtnisses gegenüber der Erbengemeinschaft. Also Erbe ist direkter Beteiligter der Erbengemeinschaft, also Mitglied der Erbengemeinschaft. Und der Vermächtnisnehmer ist außerhalb dieser Erbengemeinschaft und hat nur einen Anspruch gegen die Erbengemeinschaft auf Erfüllung des Vermächtnisses.
Herr Benden, Unternehmensbeteiligungen gehören im Erbfall zu den häufigsten und teilweise auch zu den schwer zu lösenden Streitpunkten, weil es auch eine große Erbengemeinschaft gibt. Wie lässt sich denn die Unternehmensnachfolge regeln, um eben diesen Streitigkeiten aus dem Weg zu gehen?
Am sinnvollsten ist es immer zu Lebzeiten bereits einen Unternehmensnachfolger zu suchen und diesen auch zu finden und zumindest teilweise das Unternehmen zu übertragen. Das ist die größte Sicherheit, die man haben kann, dass das Unternehmen auch tatsächlich langfristig auch nach dem Tod fortgeführt wird. Sollte das nicht möglich sein, nicht gewünscht sein, nicht machbar sein, dann kommt es natürlich auf die Testamentsgestaltung an, wie mit dem Unternehmen nach dem Tod umzugehen ist. Es gilt auf jeden Fall zu vermeiden, dass eine Erbengemeinschaft ein Unternehmen fortführt, da in der Erbengemeinschaft die Verweigerung eines einzigen Miterben, sei sein Erbteil auch noch so gering, alles blockieren kann. Und das führt zu Handlungsunfähigkeit des Unternehmens. Also auf jeden Fall ist das oberste Gebot, eine Erbengemeinschaft zu verhindern. Das geht dadurch, dass ich eine Person als Alleinerben einsetze, zum Beispiel den Unternehmensnachfolger, und belaste diesen damit verschiedene Geldbeträge, Vermögensgegenstände, die nicht zum Unternehmen gehören, an andere Personen, Verwandte herauszugeben. Das führt zum wirtschaftlich selben Ergebnis, hat aber juristisch auf jeden Fall das Ziel und vor allen Dingen auch das verwirklichte Ziel, dass das Unternehmen nicht durch eine Erbengemeinschaft belastet ist. Die andere Möglichkeit besteht darin, einen Testamentsvollstrecker zu bestimmen und Testamentsvollstreckung anzuordnen, da dadurch die Verfügungsbefugnis auf den Testamentsvollstrecker übergegangen ist und damit das Unternehmen nicht durch verschiedene Auffassungen blockiert wird. Das ist also im Grunde genommen das Wichtigste. Das ist auch ein erheblicher, langer Beratungsprozess, bei dem man sich auch schon nicht frühzeitig genug beraten lassen kann und sollte.
Gerade bei großen Nachlässen empfiehlt es sich frühzeitig, mit der Vermögensübertragung an die Erben zu beginnen. Warum?
Hauptsächlich zur Steuerersparnis. Es gibt da im Wesentlichen drei Gründe. Zum einen, erstens gibt es Steuerfreibeträge. Diese Steuerfreibeträge fangen alle 10 Jahre wieder neu an zu laufen. Wenn ich also im Grunde den Erbfall abwarte, habe ich nur einmal die Möglichkeit, diesen Steuerfreibetrag auszuschöpfen. Wenn ich bereits frühzeitig beginne, kann ich alle 10 Jahre den Steuerfreibetrag ausschöpfen, komme also zu einem Vielfachen. Der zweite Punkt ist im Grunde genommen der, dass Wertsteigerungen außer Betracht bleiben. Wenn ich zum Beispiel im Erbfall eine Immobilie habe, die einen Wert von 1 Million Euro hat und hätte diese aber vor 8 Jahren übertragen, dann wäre der Wert eventuell nur 600.000 Euro gewesen und dann würde letztlich der Wert zum Übertragungszeitpunkt gelten, also nur die 600.000 Euro und es hätte jetzt nicht die Wertsteigerung zum Todestag von 400.000 Euro mit einem Gesamtwert von 1 Million Euro gegolten.
Was ich dann versteuern muss.
Genauso ist es, ja, was die Bemessungsgrundlage für die Versteuerung ist, ne? Und dementsprechend ist das schon ein nicht zu verachtender Gesichtspunkt, dass halt eben die Wertsteigerungen dadurch außen vor bleiben. Bei Immobilien ist es wirklich erheblich gewesen, was in den letzten Jahren an Wertsteigerungen zur Kenntnis zu nehmen war und dementsprechend ein erheblicher Gesichtspunkt. Und da sind wir auch gleich beim dritten Gesichtspunkt oder beim dritten Grund für Vermögensübertragungen zu Lebzeiten. Nämlich, wenn ich Vermögen zu Lebzeiten übertrage, dann mache ich das meistens, indem ich mir auch gewisse Rechte Vorbehalte. Wenn ich also an meinen Sohn ein Haus übertrage, dann wird der Sohn zwar Eigentümer des Hauses, aber ich behalte mir zum Beispiel weiterhin vor, die Mieteinnahmen zu generieren. Würde man durch ein Nießbrauchsrecht erzielen. Das heißt, er ist juristischer Eigentümer, ich bin wirtschaftlicher Nutznießer der Mieteinnahmen. Und das führt dazu, dass zum Zeitpunkt der Übertragung zwar der Wert der Immobilie zugrunde gelegt wird, beispielsweise, um beim selben Beispiel zu bleiben, vor 8 Jahren 600.000 Euro Wert der Immobilie, dann zieht man von diesem Wert der Immobilie von 600.000 Euro aber den kapitalisierten Wert des Nießbrauches ab. Mhm. Je nach Lebensalter kann das recht erheblich sein. Das heißt, das Kapitalisierte rechnet sich eigentlich aus der Jahresnetto-Kaltmiete mit einem Faktor multipliziert. Wenn wir davon ausgehen, dass es im richtigen Lebensalter übertragen wird, dann könnte es sogar sein, dass der Wert des Nießbrauches unter Umständen 300.000 Euro ausmacht. Das heißt, ich ziehe von den 600.000 Euro Wert nochmals 300.000 Euro ab, sodass der Schenkungswert lediglich 300.000 Euro sind statt 600.000 Euro. Und wenn ich jetzt dann vergleichen würde, im Erbfall wäre die Immobilie 1 Million Euro wert und bei der Übertragung vor 8 Jahren aber schenkungsweise nur unter Nießbrauchsvorbehalt 300.000 Euro, hätte ich also eine noch mal geringere Bemessungsgrundlage für die Steuer, nämlich 300.000 statt 1 Million. Und dementsprechend wären das 700.000 Euro, die weniger als Bemessungsgrundlage herangezogen würden. Oftmals tun sich die Erblasser oder Testierenden immer etwas schwer, Vermögensübertragungen zu Lebzeiten vorzunehmen, weil sie oftmals dann das Gefühl haben, etwas wegzugeben. Deswegen müssen diese Vermögensübertragungen oftmals auch gepaart werden mit Rückforderungsrechten. Das heißt, ich übertrage meinem Sohn die Immobilie, behalte mir vor, die Mieteinnahmen weiterhin zu generieren. Und dann wird vertraglich nochmal vereinbart, dass ich als Elternteil die Immobilie aber auch zurückverlangen kann, wenn die und die Voraussetzungen erfüllt sind. Und das gibt dann auch dem übertragenden Schenker die Sicherheit, gewissermaßen immer am längeren Hebel zu sitzen. Ja? Und das ist oftmals für die Überlebenden bzw. für die Übertragenden immer noch ein ganz wichtiger Gesichtspunkt.
Ja, also habe ich ja eigentlich immer noch alles in der Hand, wenn ich enttäuscht werde oder wie auch immer, ich kann es wieder zurückholen.
Wenn es richtig gestaltet ist, auf jeden Fall, da trennt sich oftmals der Spreu vom Weizen. Es gibt also Übertragungsverträge mit recht engen Rückforderungsrechten. Es gibt aber auch Übertragungsverträge mit einem ganz freien Rückforderungsrecht, sodass ich also immer die Immobilie zurückverlangen kann.
Dann habe ich noch eine letzte Frage dazu, Herr Bende. Und zwar, neben Schenkungen ist auch die Gründung einer Stiftung eine Option, um eben Vermögensübertragungen auch steueroptimiert durchführen zu können. Wie funktionieren Stiftungen und für wen ist das ganz konkret eine Option?
Bei einer gemeinnützigen Stiftung, wobei es nicht nur gemeinnützige Stiftungen gibt, ist es so, dass die gemeinnützige Stiftung immer steuerfrei erben und beschenkt werden kann. Das heißt, die Stiftung als Empfänger von Vermögen, das ich dorthin vererben oder verschenken möchte, zahlt dafür keine Steuer. Das ist also schon mal ein ganz wichtiger Punkt, der sehr zu beachten ist. Darüber hinaus ist es so, wenn Sie eine gemeinnützige Stiftung gründen, können Sie bis zu 1 Million Euro über 10 Jahre bei der Einkommensteuer absetzen. Bei Ehepartnern verdoppelt sich der Betrag auf 2 Millionen Euro für einen Zeitraum von insgesamt 10 Jahren. Das sind also durchaus beachtliche Anreize, gemeinnützige Stiftungen zu gründen. Als Unternehmer kommt oftmals nicht die Gründung einer gemeinnützigen Stiftung in Betracht, aber die Gründung einer gewöhnlichen, eigenständigen, rechtsfähigen Stiftung, um das Unternehmen vor einer Zersplitterung, die man befürchtet, zu bewahren. Bei der Stiftung ist es so, es gibt keine Gesellschafter und keine Mitglieder. Das ist also ein eigenständiges Konstrukt, eine eigenständige, rechtsfähige, juristische Person, die auf Ewigkeit angelegt ist. Wenn ich also als Unternehmer befürchten muss, dass mein Unternehmen in den nächsten Generationen durch Nachfahren komplett mit kleinen Anteilen bestückt wird und das ganze Konfliktpotenzial bietet, kann ich durch die Gründung einer Stiftung genau das verhindern. Die Stiftung wird geführt vom Stiftungsvorstand, der wiederum kontrolliert wird vom Stiftungsrat, auch oftmals Kuratorium genannt oder Aufsichtsrat bei AGs, so ist das vielleicht vergleichbar, und zu guter Letzt auch von der Stiftungsaufsicht. Bei gemeinnützigen Stiftungen ist es natürlich so, dass die Erträgnisse gemeinnützigen Zwecken zugutekommen müssen. Bei Unternehmensstiftungen ist es so, dass es sogenannte Destinatäre gibt. Das heißt, die Erträgnisse und Überschüsse werden dann an diese Personen, die ich vorher bestimmt habe, ausgeschüttet. Und die heißen Destinatäre, sodass meine Nachfahren vom Erfolg des Unternehmens profitieren können, indem die Erträge dorthin ausgeschüttet werden, sie aber keine direkte Einflussnahmemöglichkeit mehr haben können und müssen.
Habe ich denn, wenn ich eine Stiftung habe, Pflichten, die ich vom Gesetzgeber erfüllen muss?
Ja, auf jeden Fall. Also bei der gemeinnützigen Stiftung verhält es sich so, dass von vornherein auch in der Stiftungssatzung angegeben werden muss, welchen gemeinnützigen Zwecken sämtliche Erträgnisse zugewendet werden müssen. Und bei der Unternehmensstiftung, die nicht gemeinnützig ist, bestimme ich von vornherein auch in der Stiftungssatzung, wer denn tatsächlich nachher die Erträgnisse auch erhalten soll.
Herr Benden, dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Interview und freue mich aufs nächste Mal.
Ganz herzlichen Dank, ich mich auch.